Wir schlagen auf den 2. Timotheusbrief. Lassen Sie mich noch einmal zurückgreifen auf das Gesagte. Im 1. Kapitel will der Apostel seinen jungen Mitarbeiter zu treuem Dienst ermutigen. Hier lernen wir von diesem großen Apostel, wie er in den ersten 2 Versen Timotheus grüßt mit einem Gebet und einer Verheißung. Wie er in den Versen 3 bis 5 ihm mitteilt, ich denke an dich. Wir sind nicht alleine da, wir gehen zusammen und wir wollen einander ermutigen und aneinander denken. In den Versen 6 und 7 ruft er hinzu, pflege doch deine Gnadengabe. Jeder soll seine Gnadengabe erkennen und pflegen. In den Versen 8 bis 12, bitte leide mit mir. Es ist Kraft genug da, die Gott unter Beweis gestellt hat. Weiter ermahnt er ihn, halte dich bitte an mein Lehrmuster. Das ist die Wahrheit, die ich von Jesus Christus persönlich bekam. Und in den letzten Versen zeigt er ihm, schau dir meine Mitarbeiter an. Lerne vom Unguten sowohl als vom guten Beispiel. Und in Kapitel 2, wie gesagt, geht es um das Verhalten in treuem Dienst. Zunächst in einem persönlichen Einsatz und dann in der Begegnung mit Andersdenkenden. In den Versen 1 bis 13 sagt der Apostel erstens in Vers 1, sei kräftig in der Gnade. Nur durch Gnade werden wir stark. Wir haben keine Kraft in uns selbst. Gott ist unsere Stärke, weiß schon der Psalmist des Alten Testamentes zu sagen. Und Jesus erinnert uns, ohne mich könnt ihr nichts tun. Es muss uns bewusst werden. Und damit wir uns auf seine Kraft verlassen, zeigt er uns immer wieder an großen Aufgaben, unsere Nichtigkeit, unsere Ohnmacht. Übrigens, die Übersetzung eines Psalmwortes scheint mir nicht ganz richtig zu sein. Nein, es ist nicht eine Übersetzung des Psalmwortes. Es ist eine volkstümlich-christlich-volkstümliche Aussage, so ein Slogan, ein Sprichwort. Gott legt uns nicht Lasten auf, die wir nicht tragen können. Das stimmt nicht. Gott legt uns immer wieder Lasten auf, die wir nicht tragen können. Paulus erzählt davon in 2. Korinther 1. Gott lässt uns Dingen begegnen, die für uns zu groß sind, damit wir einmal erkennen, dass wir nichts tun können. Damit, Kapitel 4, Vers 7, es offenbar werde, dass die Kraft sei Gottes. Wir haben diesen Schatz in irdenen, zerbrechbaren Gefäßen, damit der übergroße Druck, wo jeder weiß, so ein Gefäß könnte es nicht aushalten, wenn es dann immer noch aushält, dann weiß man, es war übernatürliche Kraft, die hier im Spiel war. Wir müssen immer wieder unsere Grenzen zu sehen bekommen und dafür sorgt der Herr. Deshalb sei kräftig in der Gnade. In Vers 2 sagt er, sorge für neue Führungskräfte. Wer in Verantwortung steht, muss dafür mitverantwortlich sein. Drittens, in den Versen 3 bis 7, nehme das Unbequeme auf dich. Nicht nur im stoischen Sinne. Nun ja, es ist halt nicht zu ändern. Nein, in freudiger Weise. Wissend, dass der Herr eine Zukunft für uns hat und jetzt uns hindurchtragen kann und hindurchhelfen kann. In Vers 8 ruft er ihm zu, behalte im Mittelpunkt Jesus Christus. Und nun gibt er eine Tatsache an vom Leben Jesu Christi, nämlich die Auferstehung. Und das ist der wichtigste Punkt, das ist das wichtigste Element. Daran hängt alles. Paulus spricht von seinem Evangelium, das heißt von dem, das der Herr ihm gegeben hat und er nun weitergibt. Nach meinem Evangelium ist Jesus Christus auferstanden von den Toten. Und zwar körperlich. Sonst haben wir keine Auferstehung. Eine Auferstehung ist eine körperliche. wenn es sich um einen Körper handelt. An der Auferstehung Jesu Christi hängt das Evangelium. Sonst, wenn Jesus Christus nicht körperlich auferstanden ist, haben wir keine Vergebung. Dann haben wir kein Opfer. Und wenn er nicht auferstanden ist, haben wir auch kein neues Leben. Dann sind wir noch im alten Leben. Aber jetzt, da Jesus Christus auferstanden ist, und das ist geschichtlich erwiesen, und Historiker sprechen von der besterwiesenen Tatsache der Geschichte bei der Auferstehung von Jesus Christus, merkwürdigerweise umkreisen oder umgehen Historiker des Altertums diese wichtige Persönlichkeit. Schlagen Sie mal auf, Geschichtsbücher über die Antike, merkwürdigerweise kommt Jesus Christus da kaum oder wenn überhaupt zur Sprache. Und doch sind das sehr ereignisvolle Dinge gewesen, die auch damaligen Historikern nicht entgingen. Obwohl sie natürlich aus innerer Einstellung nicht zu viel übrig hatten, weder für die Christen, die aus dem Boden des Judentums hervorgingen, noch für das Judentum selbst. An der Auferstehung Jesu Christi hängt das ganze Evangelium. Jetzt, wo Jesus auferstanden ist, haben wir Vergebung, haben wir neues Leben. Fünftens sagt er in Kapitel 2, nimm mich zum Beispiel, wenn es schwer wird. In den Versen 9 bis 13. Da sagt er unter anderem, schau, das Wort der göttlichen Botschaft darf dennoch weitergesagt werden, auch wenn es schwer wird. Das Wort Gottes ist nicht gefesselt. Ich leide Ungemach. Ich leide für das Wort Gottes. Aber auch wenn wir leiden müssen, das Wort Gottes kann früher oder später immer noch weitergesagt werden. Und manch einen hat Gott ins Gefängnis geführt, damit er den Gefangenen einmal das Evangelium sagt. Die können ja nicht sich aufmachen und um 8 Uhr bei einer Evangelisation erscheinen. Den muss dann ein anderer Bote dort das Evangelium sagen. Und weiter sagt er ab Vers 10, gleichsam, schau Timotheus, andere sehen auf uns, auf dich und auf mich. Wenn wir aufgeben, dann können auch sie schwach werden und abfallen. Er leidet, damit die Erwählten, das sind die Christen, die Auserwählten, damit sie das Heil erlangen. Wer von uns weiß, wie viele andere auf uns schauen? Und in welchem Maße ihre Standhaftigkeit von unserer Standhaftigkeit abhängig ist. Wenn wir zusammenbrechen unter dem Druck des Unbequemen und des Schwierigen, dann natürlich können die Schwächeren auch zusammenklappen. Manche Leute schauen auf uns, daran erinnert Paulus den Timotheus. Und dann die letzten Verse, 14 bis 26, da geht es um den Andersdenkenden. Da tut uns Wegweisung Not, nicht wahr? Immer wieder begegnet man Andersdenkenden. Wie wird man mit ihnen fertig? Ich möchte hierzu noch einiges sagen, bevor wir zu Kapitel 3 kommen. Es ist wichtig. Erstens, Verse 14 und 15. Wir müssen eine rechte Grundlage haben für die Begegnung mit Andersdenkenden. Mit denen, die es anders sagen als wir. Nicht nur auf eine andere Art und Weise, sondern substanzmäßig Entgegengesetztes sagen. Darum geht es hier. Solches sagen, das dem Evangelium nicht entspricht. Dafür braucht es gewisse gute Grundlage. Wir müssen Fundament haben. Sonst geht es einfach 50-50, eine Meinung gegen die andere. Und dann geht es sehr schnell eher um die Person, um meine Person, als um ein Drittes, die Wahrheit zwischen uns und dem anderen. Lesen wir die Verse 14 und 15. An diese Dinge erinnere, an das, was er gesagt hat. Dabei bezeuge mit Ernst vor dem Herrn. Da ist der Schlüssel. Nicht nur sich selbst im Auge behalten. Nicht nur einen abzuschießenden vor sich zu sehen, sondern den Herrn vor Augen zu halten. Und wenn wir den Herrn vor Augen halten, dann können wir bewahrt bleiben in der Auseinandersetzung. Bezeuge mit Ernst vor dem Herrn, bittend, nicht mit Worten zu streiten. Hier sehen wir etwas von der Verantwortung des Timotheus. Er selbst ist ja nicht der Pastor, sondern das sind andere. Er ist eher eine Art Superintendent, ein beweglicher, ein vorübergehender. Und soll also die Verantwortlichen in diesem Raum bitten, doch nicht mit Worten um sich zu schlagen. Was zu nichts nütze ist, das heißt nicht, dass man nicht rechte Argumente ins Feld führen soll. Davon spricht er dann später. Dies ist der schädliche Streit. Es gibt der gute Kampf, es gibt den unguten Kampf. Es gibt zwei Wörter in dieser Beziehung, es gibt noch ein drittes für gut, aber ich denke jetzt an das eine, das auch mit edel übersetzt werden kann. Kalos im Griechischen, auch mit gut übersetzt, wird auch mit gut übersetzt. Man kann auch recht sagen, dies ist der rechte Kampf, der edle Kampf, der gute, der treffliche Kampf. Es gibt aber auch einen anderen Kampf. So ein Kampf ist zu nichts nütze. Was dann? Aufhören. Vieles könnte vermieden werden an Streit und Familie und unter Reichsgottesarbeitern, wenn man einmal aufhören würde zu sprechen. Und das ist ganz einfach. Ja? Man spart sich den Atem. Das ist schwer, weil man dann sein eigenes Gesicht vielleicht verliert. Man muss dann vielleicht die Lippen etwas zusammenpressen, aber man sagt sich selbst, Herbert, jetzt hörst du auf. Vor allem, wenn man merkt, die Temperatur steigt in gefährlicher Weise und die Plombe da oben könnte platzen. Ja? Befleißige dich, nein, Entschuldigung, noch Vers 14, es dient zur Zerstörung von was? Der Hörer. Was heißt das? Das heißt, dass in der Auseinandersetzung wir das Wohl unseres Gegenüber im Auge zu halten haben. Bei der Auseinandersetzung geht es um die Wahrheit und um das Heil unseres Gegenübers. Er selbst soll bewahrt bleiben. Ihm soll geholfen werden. Das soll im Auge behalten werden. Zeugnis vor dem Herrn. Vers 15. Weiter gehört zur Grundlage, befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt zu erweisen. Was heißt befleißigen? Dazu gehört zweierlei. Eine Bereitschaft zur Tätigkeit, aber Fleiß ist nicht nur Geschwindigkeit. Fleiß hat mit Konzentration zu tun. Man arbeitet fleißig, wenn man die Gedanken, die Denkfähigkeit jetzt einmal straff zusammenbringt und sich auf eins konzentriert, das zu Tunende. Und dann, wenn man konzentriert, dann ständig nerven- und muskelmäßig oder mit Nerven und Muskel bereit ist, das zu tun, was es jetzt gilt zu tun. Mit den Augen, mit der Hand, mit dem Kopf, was immer es jetzt gilt, wie immer man jetzt arbeitet. Auf diese Art und Weise ist man fleißig, ein gewisses Ziel zu erreichen. Man zerstreut sich nicht. In der Arbeit mit Andersdenkenden müssen wir ganz konkrete, gewisse, gute Ziele haben, die dem Evangelium entsprechen. Befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt zu erweisen. Eines Tages werden wir vor ihm stehen. Und dann, das will Paulus in diesen zwei Briefen sagen, dann wird es zu sehen sein, wie klein manch ein Gesprächsthema war. Er sagt zu Timotheus wohl immer wieder, pass auf, so ein Geschwätz, lass das liegen. Ja? Aber die Hauptthemen, da gilt es, sich auseinanderzusetzen. Zeige dich als bewährt vor Gott, als einen Arbeiter, der sich nicht schämt, nun kommt ein Ausdruck aus der Sattlerei, der das Wort der Wahrheit in rechter Weise teilt. Der Sattler hat nun eine Kuhhaut, ein Leder vor sich. Es ist präpariert. Jetzt kann er daraus machen einen Sattel oder ein paar Schuhe oder was immer. Und jetzt muss er versuchen, er hat verschiedene Aufgaben, Aufträge vielleicht. Jetzt muss er sehen, wie er dieses Leder am besten verwenden kann, sodass es nicht unnötige Reste da gibt. So zuschneiden, dass es auch gut aufgebraucht wird. Das ist das Bild hier. Wer in Verantwortung steht vor anderen, geistliche Verantwortung hat, der soll das Wort Gottes so teilen, dass es jedem entspricht, dass das Wort Gottes selbst zur Geltung kommt. Das Wort Gottes hat keine Reste. Es ist immer brauchbar und soll also irgendwo seinen Platz einnehmen in unserem Leben. Für wen gilt dieses? Für wen gilt das? Das muss überlegt werden von dem, der es verkündet. Aber einerseits oder zum Teil weiß er ja nicht, wer da sein wird oder wem er dient. Da muss jeder von uns seine Verantwortung kennen. Zum Beispiel jetzt heute Morgen, jetzt bin ich dabei, Gottes Wort auszuteilen. Ich kenne sie nicht alle, ich kenne nicht ihren Hintergrund, ihre Probleme und so weiter. Aber da müssen sie wissen, was für sie jetzt abzuschneiden ist. Dann nehmen wir das Bild des Brotleibes. Sie müssen nicht den ganzen Leib mitnehmen, aber sie können sich vielleicht eine Scheibe mitnehmen. Wenn sie merken, aha, hier, das kann ich gebrauchen, nehmen sie das mit und von mir aus können sie den Rest vergessen. Aber wenn Sie das mitnehmen, dann haben Sie etwas bekommen aus diesem Vortrag. Nehmen wir das mit, was der Herr uns austeilen möchte, und wir, die Verantwortung haben, wollen uns bemühen, das zu geben, was gerade den Verhältnissen entspricht. Der sich nicht schämt, der das Wort der Wahrheit in rechter Weise teilt. Sich nicht schämen heißt nicht genau kein Blatt vor den Mund nehmen. Es hängt davon ab, was wir zu dieser Zeit tun müssen. Wir sollten uns nicht der Botschaft des Evangeliums schämen. Mitunter müssen wir offener sprechen als bei anderen Gelegenheiten. Dem Profanen, jetzt kommt er zu einem anderen Thema, mit Vers 16 kommt er auf die Grenzen seelsorgerlichen Helfens zu sprechen. Bei allem Versuchen, Andersdenkenden zu helfen, müssen wir immer wissen, uns sind Grenzen gesetzt. Und gerade da wollen wir irritiert werden. Wir merken, aha, hier kann ich nicht durch. Hier komme ich nicht an mein Ziel. Und unbewusst, viel mehr als bewusst, wollen wir uns dann irgendwie verteidigen und doch noch durchsetzen. Denn wenn wir nicht unser Ziel erreichen und den anderen überzeugen, dann ist unser Selbstimage gekürzt. Jeder von uns hat so ein Bild von sich, das er eingerahmt hat. Ja? Wir haben ein gewisses Bild von uns. Und wir sind darauf aus, auch von Natur, das ist auch etwas Gutes dabei, wir sind ja etwas. Und es ist nicht verkehrt, sich selbst zu erkennen. Demut ist wirklich wahre Selbsterkenntnis. Auch wenn wir jetzt nicht wirklich demütig sind, sondern ein übermäßig großes, ein etwas zu großes Bild von uns selbst haben, dann stehen wir da und jetzt gelingt es uns nicht so, wie wir uns gedacht hatten in der Kontroverse und der Auseinandersetzung mit jemandem. Und dann, weil wir nicht Erfolg hatten, sind wir nicht das, was wir meinten zu sein. Denn ein Grundverlangen, ein Grundtrieb in uns ist, dass das Verlangen zu sein, ich bin etwas. Und dazu gehört, dass man Erfolg hat. Wenn man nicht Erfolg hat, dann ist man nicht an der Stelle. Und dann wird mein Image, mein Selbstbild, mein Bild von mir selbst etwas gekürzt. Und wenn das oben anfängt, natürlich, dann wird es gefährlich. Ja? Wenn vom Kopf etwas weg ist, das ist dann wie bei den Indianern bei uns früher. Ja? Die haben ja gescalpt. Das heißt, ein Teil des Kopfes weggeholt und dann hier so angehängt. Wir wollen nicht, wie sagt man das auf Deutsch? Scalp. Skalpieren? Ja, gut. Man möchte nicht gekürzt werden. Man möchte das sein, was man von sich selbst dachte. Aber auch wenn wir ein richtiges Self-Image haben, auch wenn wir richtig von uns denken, auch dann können wir gekürzt werden. Und dann sterben wir wirklich. Aber das ist nicht schade. Das ist nicht ohne weiteres schwerwiegend. wenn wir sterben, wir werden ja auferstehen. Wir können es uns leisten zu sterben, wirklich zu sterben. Ein Christ muss bereit sein, heute zu sterben. Unser psychologisches Sein-Wollen gehört zum körperlichen Leben. Das ist verknüpft. Früher oder später stirbt man, wenn man nicht psychologisch das ist, was man ist. Dann geht etwas in der Psyche, das verzahnt ist mit den Nerven und Muskeln, mit dem Körper, kaputt. Dafür haben wir genügend Beispiele in der Gesellschaft. Und wir ahnen hier viel mehr, als wir im Bewussten wissen oder denken. Und daher die Bereitschaft, die viel schneller ist als bewusstes Denken, die Bereitschaft, sich selbst zu verteidigen und dieses Image zu bewahren. Ja. Und da muss ein Christ das Auge auf Jesus Christus haben, der von den Toten auferstanden ist. Ja. Ihn im Gedächtnis halten. Denn über ihn können wir die Hoffnung der eigenen Auferstehung wahren. Dem profanen und leeren Gerede gehe aus dem Wege. Wir müssen ja nicht immer weitermachen. Dem profanen und leeren Gerede gehe aus dem Wege. Denn die, die so reden, werden zu mehr Ehrfurchtlosigkeit fortschreiten. Das Böse hat eine gewisse Art des Lebendigen. Es geht vorwärts, es bewegt sich. Das Böse steht nicht still. Wenn es nicht eingedämmt wird, dann geht es von selbst vorwärts. Und ihr Wort wird eine Weide haben wie ein Krebs. Ihr Wort wird wie eine Weide haben wie ein Krebs. Das heißt, das Wort wird fressen, um sich fressen. Und anderes Heilsame, das zum Leben bestimmt war, töten. Zu diesen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. Wahrscheinlich eine Art geistliche Auferstehung. Aber dann ist es keine Auferstehung, weil es sich um eine körperliche handelt. Also, seelsorgerliches Helfen, diesem sind Grenzen gesetzt. Wir können nicht jedem helfen. Das müssen wir einfach zugeben. Und drittens, in diesem Teil, für die Begegnung mit Andersdenken ist unsere Orientierung wichtig. Vers 19. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Was ist der Grund Gottes? Das Fundament. Nun, Paulus zeigt es uns in Epheser 2, das ist das Fundament der Apostel und Propheten, das sie gelegt haben. Nicht sie selbst sind das Fundament, sondern sie haben es gelegt. Das kann man nicht auf Epheser 2 notwendigerweise entnehmen. Übrigens, ich habe nicht aufgepasst, wann ich anfing. Wir wollten ja inzwischen durch eine Pause machen. Dann sagen Sie bitte und dann machen wir eine kurze Pause und dann gehen wir weiter. Also, Epheser 2, ich glaube es dürfte etwa Vers 19 oder 20 sein, auferbaut auf der Grundlage, auf dem Fundament der Apostel und Propheten, das sind neutestamentliche Propheten und Apostel, diese haben das Fundament gelegt. Paulus sagt in 1. Korinther 3, in den Versen 10 und 11, ich habe ein Fundament gelegt. Das heißt, die Botschaft verkündet und dann sagt er anschließend, ein anderes Fundament kann niemand legen, was auch der DCTB als Leitwort sich genommen hat, ein sehr gutes Wort. Ein anderes Fundament kann niemand legen, denn das gelegt worden ist, Jesus Christus. Das heißt nicht, dass Jesus Christus sich im Körper dahingelegt hat und dass jetzt die Kirche darauf gebaut wird. Wir wissen, das ist im übertragenen Sinne zu nehmen. Aber ich sage es einmal so, damit uns bewusst wird, es geht um die Botschaft von Jesus Christus. Jesus Christus selbst ist im Himmel. Aber die Botschaft von Jesus Christus ist hier auf Erden. Und die ist gelegt worden. Das Fundament ist gelegt worden mit der Botschaft der Apostel und Propheten, die ihre Botschaft direkt von Jesus Christus bekamen. Dieses Fundament ist gelegt worden und das ist der Grund Gottes, auf dem wir bauen. Und wenn wir anders bauen, sagt Paulus, als die Regel es sagt, dann werden wir an jenem Tage Verlust erleiden. Wir sollen also in rechter Weise auf diesem Fundament bauen. Und die Regel ist in zweifacher Form am Fundament bereits eingraviert. Zweierlei haben wir hier. Diese zwei entsprechen dem Charakter Gottes. Gott ist in seinem Charakter Liebe und Heiligkeit. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen worden, neu geschaffen worden in Christus Jesus. Diese zwei scheinen widersprüchlich zu sein, Liebe und Heiligkeit, Ernst und Zuneigung. Aber das sind die zwei Orientierungspole für unser Leben. Dazwischen sollten wir uns bemühen zu leben. Wenn Liebe ohne Heiligkeit da ist, dann hört sie auf, Liebe zu sein. Wenn Heiligkeit nicht liebevoll ist, dann hört sie auf, heilig zu sein. Wir haben beides zu sein, heilig und liebevoll. Und so haben wir Reich Gottes zu bauen. So sieht treuer Dienst aus, so sieht das Verhalten aus, dass wir uns ausrichten nach Liebe und nach Heiligkeit. Und jetzt gilt es grundsätzlich einmal zu fragen, wie sieht das da aus? Da sagt Paulus auf der einen Seite, der Herr kennt die, die sein sind, die ihm gehören. Das ist Liebe. Der Herr kennt mich, er liebt mich und ich liebe ihn. Er weiß, dass ich ihm gehöre. Er weiß um diese Nähe zu ihm. Da ist Liebe. Aber auf der anderen Seite muss ich auch wissen, dass ich dann Verantwortung habe. Es gibt einen Ernst. Jeder, der den Namen des Herrn nennt, das heißt, der sagt, ich gehöre Jesus. Christ kommt ja von Christus. Wer sich Christ nennt, der sagt, ich gehöre zu Christus. Und wenn er das sagt, er sei Christ, dann hat er sich von Ungerechtigkeit abzuwenden. Der stehe ab von Ungerechtigkeit. Das ist nicht nur eine Vokabel, das ist ernst. Nennen Sie sich Christ, dann haben Sie nichts mit Ungerechtigkeit zu tun. Diese zwei Worte entsprechen auch der Verantwortung. Auf der einen Seite nimmt Gott die Verantwortung für mich, er weiß, welche ihm gehören, und er nimmt auch die Verantwortung für uns da an. Aber auf der anderen Seite, wir sind ja im Bilde Gottes geschaffen. Wir sind nicht Roboter. Wir sind nicht nur Maschinchen. Sondern er hat uns auch eine Verantwortung übertragen. Wo diese zwei sich treffen, das bleibt ein Geheimnis, ein Mysterium. Das muss auch nicht gelüftet werden. Wir brauchen nur diese zwei Tatsachen vor uns zu haben, damit wir zwischen diesen Zweien leben. So wie im Zweiten Weltkrieg die V2 zwischen zwei Strahlen hochgehoben wurde. So bewegen wir uns zwischen diesen zwei Strahlen. Der Herr kennt die Seinen und es trete ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. In den Versen 20 bis 22 legt der Apostel ihm dann nahe, unbefleckt zu bleiben. Jetzt, er hat die Vers 19 ist gleichsam eine Brücke. Zum Teil bespricht es das, was vorher war, zum Teil gibt es das nächste Thema schon an. In den Versen 20 bis 22 geht es um unbefleckt bleiben. In einem großen Hause, und dies ist eine Illustration, man frage nicht, was das Haus ist, es geht nicht um das Haus, es geht um die Gefäße. So wie in einem Gleichnis nicht alle Elemente jetzt gedeutet werden müssen. Wie der liebe Prediger, der nun die Geschichte von Abraham bis ins Letzte deuten wollte und sagte also, Abraham will ja eine Braut für seinen Knecht oder für seinen Sohn Isaac holen. Abraham, das ist der liebe Gott. Isaac, das ist der Herr Jesus, für den eine Braut geholt werden soll. Die Rebekka, das ist die Braut Jesu Christi, die Gemeinde und die Kamele. Nein, der Knecht, das ist der Heilige Geist, der dann auszieht ins fremde Land, um die Braut für den Herrn zu holen. Und die Kamele, ja Geschwister, das seid ihr. So will man auch bei den Gleichnissen Jesu recht detailliert und gründlich allegorisch vorgehen. Das muss nicht sein. Gewöhnlich ist da ein Hauptgedanke, der hier wichtig ist. Und hier sind es die Gefäße. In einem großen Hause sind nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Das ist die Materie. Einmal dies, einmal so, einmal so. In einem irdischen Hause gebraucht man die Gefäße oft dem Material entsprechend. Nicht so im Reich Gottes. Da können sie ein goldenes Gefäß sein und unbrauchbar sein. Darauf kommt es nicht an. Sie können ein hölzernes Gefäß sein. Und manche von uns sind recht hölzern. Aber wir können brauchbar sein dennoch. Ja? Es gibt goldene, silberne, hölzerne und irdene Gefäße. Und die einen sind zur Ehre da, die anderen zur Unehre, zu anderen Zwecken. Mit denen trägt man Dinge aus für das Vieh und so weiter. Wenn also jemand, nicht nur Timotheus, sondern irgendein Christ, sich selbst von diesen, das heißt von solchen Menschen und ihren Werken, er hat von Menschen gesprochen, aber man soll Abstand nehmen von sündigen Menschen und von sündigem Wesen, von Menschen und ihren Sünden sich gereinigt hat, dann wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Worauf kommt es an? Auf die Sauberkeit. Darauf kommt es an, nicht auf das Material. Wenn er sich gereinigt hat von diesem, dann wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, und das heißt zweierlei, Gott zugeordnet, wissend, dass man Gott gehört und dass man rein ist. Geheiligt, angenehm und nützlich, beides ist eingeschlossen in diesem Wort, angenehm und nützlich dem Herrn. Und dieses Wort Herr ist nun ein anderes, nicht Kyrios. Ich glaube, da steht Despotes. Das heißt, dem, der über die Gefäße verfügt. Der Herr verfügt über mich, das muss ich wissen. Und wenn ich mich reinige, dann stehe ich ihm zur Verfügung und bin brauchbar. Dem Herrn, der über die Gefäße verfügt, zu jedem guten Werk bereitet. Und Vers 22, fliehe die jugendlichen Lüste. Oh, das ist ein Wort für unsere Zeit. Es gibt eine Geschichte, ich wünschte, ich hätte sie aufgehoben, aus der ersten Zeit der Experimente mit dem Atomaren. Ich bin kein Physiker, aber es war ein kleines Gestell, ich glaube mit zwei Bällen, die man bewegen konnte, die man aufeinander zuführen konnte. Und je näher man sie aufeinander zuführte, je größere Gefahr, dass sie nun eine Explosion oder ein Feuer auslösen würden. Und jetzt versuchte dieser Wissenschaftler, ich weiß nicht aus welchem Grunde, aber er wollte wohl etwas ausprobieren und oder zeigen, naheinander zu führen, ohne dass sie einander beeinflussen würden. Aber es gelang ihm nicht. Und er überschritt diese Grenze und zerstörte sich selbst, weil die Kraft in diesen zwei Materien furchtbar groß war. Hat sich selbst verbrannt dadurch. So spielen wir heute mit jugendlichen Listen. Warum jugendlich? Weil es eine gewisse Intensität von Dynamik gibt, die stärker ist in der Jugend. Bekanntlich haben wir zwei Arten von Kräften in uns als Menschenwesen. Sogenannte anabolische und sogenannte katabolische. Das heißt, aufbauende und abbauende. Und die sind da mit Beginn. Gott sagte zu Eva und Adam, des Tages, wo du von diesem Baume isst, wirst du sterben. Und sie starben an dem Tage. Der Tod zog ein in ihren Körper, nicht nur in ihren Geist. Und seitdem tragen wir den Tod in uns. Wir sind Sterbende bereits im Mutterleib. Aber am Anfang überwuchert das Leben. Die anabolischen Kräfte sind stärker als die katabolischen. Und dann geht es aufwärts. Und in dieser Zeit haben wir Triebe, die dazu gedacht waren, unser Leben zu erhalten. Ein Verlangen zu genießen, ein Verlangen zu haben und ein Verlangen zu sein. Das sind die drei grundgesunden Triebe, die aber durch den Sündenfall beeinflusst wurden und heute Lüste sind. Und so muss man immer wieder sortieren, ist es jetzt gut oder ist es böse? Denn es ist beides da bei diesem. Nun sagt Paulus, pass auf, wie du mit deinen Trieben umgehst, Timotheus. Dein Verlangen zu genießen. Es ist grundsätzlich gut, aber es ist beschlagnahmt worden von der Sünde. Und die Sünde will hier herrschen. Jetzt lass die Sünde nicht herrschen in deinem Körper, sondern lass die Gnade herrschen. Und lass diesen Trieb dich antreiben zu Gesundem, im Werk des Herrn. Du hast ein Verlangen zu haben. Wir sind nicht gebaut oder gemacht für die Armut. Wir sind gemacht für eine gewisse Sphäre für uns. Eine Privatsphäre rein räumlich, eine Privatsphäre im Materiellen, eine Privatsphäre im Zeitlichen. Wir sind gemacht worden für das Haben, für den Besitz. Aber weil wir in Sünde gefallen sind, wollen wir übermäßig haben oder sind nicht bereit zu verlieren. Und dann das Verlangen zu sein. Jeder von uns will überhaupt weiterleben und jeder von uns will etwas sein, etwas bedeuten, vorwärts kommen, etwas bedeuten. Das sind grundsätzlich gute Verlangen. Das sind Lüste, die sehr, sehr stark sind, Triebe, die ungeheuer stark sind am Anfang des Lebens, weil die anabolischen Kräfte noch stärker sind als die katabolischen. Von Natur aus werden wir dann etwas eingedämmt, sodass von selbst diese Verlangen zurückgehen. Das ist eine Hilfe. Gott sei Dank, dass wir auch älter werden. Ja, ist nicht nur eine Frage von Reife, sondern die Dynamik nimmt jetzt etwas ab. Da muss man jetzt dafür sorgen, dass die positive Dynamik bleibt. Sonst werden wir faul, sonst werden wir, sterben wir, richtig. Die katabolischen Kräfte sind ja der Tod. Da müssen wir diese guten Triebe anfeuern, durch die Gnade, damit wir wirklich noch am Arbeiten bleiben. Die jugendliche Zeit hat seine besondere Versuchungen. Und was ist die Lösung? Von Anfang bis Ende, vom Garten Eden bis heute, Flucht. Billy Graham sagt, es gibt ein einfaches Wort, das der Schlüssel ist in der Versuchung. Nein. Das ist alles. Aber wie schwer zu sagen, ja? In uns treibt das Ja. Es schreit Ja. Und es verdeckt die Gefahr, wenn Sie einen Pfennig vor die Augen haben, dann können Sie den Matterhorn nicht sehen. Ein Christ war mit einem anderen Christen, oder einem anderen Menschen, er war wohl Christ, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall, er wollte ihn ermahnen, weil bei ihm das Irdische so stark im Vordergrund war. Und es gelang ihm einfach nicht. Und dann dachte er an etwas und dann schrieb er auf ein Stück Papier Gott. Und dann fragt er seinen Freund, sehen Sie das? Ja, ich sehe das, das ist Gott. Und dann nahm er ein Geldstück und legt es, sodass es dieses Wort bedeckte. Können Sie jetzt das Wort Gott sehen? Nein, hatte ich mir gedacht. Er konnte nicht Gott schauen, lauter Geldstücken. Das war einprägend. Wir haben Gott vor Augen zu halten. Sonst werden wir untergehen. Ein Jugendlicher muss fliehen. Fliehen von den jugendlichen Lüsten. Weglaufen. Wohin? Es gibt nur eine Richtung, wenn Sie fliehen wollen. Sonst gehen Sie immer wieder zurück. Der Fluchtweg geht nur in eine Richtung. Richtung Jesus. Sonst sind Sie nicht geflohen. Denn die Versuchung ist überall da. Paulus sagt, die Zeit muss gekauft werden. Sie ist bereits gefüllt. Die Tage sind schon böse. Die Versuchung ist rings um uns her. Wenn wir ihr entkommen wollen, gibt es nur einen Ausweg. Richtung Jesus. Weglaufen. Ja, aber wo ist Jesus? Das ist eine gute Frage. Wo ist Jesus in Ihrem Leben? Wie viel wissen Sie von Jesus? Wie viel haben Sie sich eingeprägt von Jesus Christus? Jesus Christus sieht man im Wort. Er ist heute im Himmel, aber wir haben ihn im Watt. Es soll eine Kopie von der amerikanischen Verfassung geben. Wenn man sie liest, dann liest man die Verfassung. Aber wenn man jetzt etwas Abstand nimmt und genau noch einmal hinschaut, dann beginnen die Konturen eines Bildes Gestalt zu nehmen. Und dann sieht man das Bild von George Washington, dem ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten. So ist in der Heiligen Schrift das Bild von Jesus Christus da. Und wenn Sie Jesus vor Augen haben wollen und zu ihm fliehen sollen, dann geht das über das Wort. Wie viele Bibelverse, jetzt einmal ganz praktisch, Jugendliche, wie viele Bibelverse könnten Sie jetzt spontan aufsagen? Wenn es nur ein paar sind, gebrauchen Sie die. Ich besuchte eine Kirchenhochschule und wir hatten einen sehr gläubigen, einen tiefgeistlichen, alten Professor, ein Vater in Christus. Und er sagte, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir in der Versuchung Gottes Wort zitieren. Und wenn es der falsche Vers ist, aber zitieren wir Gottes Wort, sagt er. So kann man es auch einmal sagen, ja. Der Psalmist sagt in Psalm 119, Vers 11, dein Wort habe ich, und da kommt ein Wort, das vielleicht nur dort gebraucht wird. Es bedeutet etwa dieses, dein Wort habe ich aufgelagert und aufgespeichert in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Ich empfehle gern jungen Menschen anzufangen mit Psalm 119, den Versen 9 und 11. Das ist sehr leicht zu behalten, denn 9 und 11 macht 119. Oder 11 und 9 machen 119. Psalm 119, Verse 9 und 11. Wie wird ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen? Wenn er sich ausrichtet nach deinem Wort, dann wird er ihn unsträflich gehen. Und Vers 11. Dein Wort habe ich aufgelagert in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Dann haben wir eine Mauer in unserem Herzen gegen die Versuchung, dann haben wir ein Schwert in unserem Herzen, dass wir wie Jesus in der Wüste, wo keine Rolle vorhanden war, schnell eine Bibel aufschlagen, wo steht es geschrieben? Nee, das war in seinem Herzen. Es steht geschrieben und das Schwert war schon in der Luft. Ja. Er konnte schon abwehren. Er war verteidigungsbereit. So muss es bei uns sein. Moody soll einmal in eine Bibel als Widmung geschrieben haben, jemand sein Autogramm. Und dann hat er vorn reingeschrieben, dieses Buch wird dich vor Sünde bewahren. Oder die Sünde wird dich vor diesem Buch bewahren. This book will keep you from sin, or sin will keep you from this book. Man kann es etwas prägnanter sagen im Englischen. Eins oder das andere. Ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen Pause machen, nicht?